Ich bin sehr froh, mit Marianne Koch reden zu dürfen, denn sie ist eine ganz außergewöhnliche Frau. 85 Jahre alt. Gerade hat sie wieder ein Buch geschrieben. Das wievielte eigentlich?
Ich glaube, das fünfte.
Es ist ein Buch über Vorsorge und sie scheint die beste Protagonistin ihrer Ratschläge zu sein, wie man gesund bleibt, wie man jung bleibt. Sie hat im Leben mehrfach die Rollen gewechselt, nicht nur als eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen des Landes. Dann wurde sie Ärztin mit eigener Praxis, gab im Fernsehen Medizinratschläge und hat nie aufgehört, in ihrem Fach, sie ist Internistin, tätig zu sein. Nur das Medium hat sie immer wieder gewechselt, mal im Fernsehen, mal in der Praxis, mal in Büchern. Letzten Samstag habe ich sie im Radio gehört, im Bayerischen Rundfunk, Gesundheitsgespräch, Psychokardiologie war das Thema. Und ich fand es ganz beeindruckend, mit welcher Engelsgeduld sie immer wieder einer Anruferin gut zugeredet haben, auf jedes Aber eine neue Argumentation. Was für ein Motiv steckt dahinter? Hätten Sie manchmal nicht auch Lust zu sagen, machen Sie doch einfach gar nichts?
Ist ja eigentlich nicht der Sinn dieser Sendung, sondern der Sinn dieser Sendung Gesundheitsgespräch ist, dass man Menschen, die verunsichert sind, die sich nicht richtig zurechtfinden in unserem Gesundheitssystem, die vielleicht einen Hausarzt haben, der 5-Minuten-Medizin praktiziert, statt die sprechende Medizin, was mir so unglaublich wichtig immer scheint und auch in meiner Praxis immer war. Und diesen Leuten kann man schon ein bisschen helfen. Man kann sie vor allem ermutigen, sich als mündige Patienten zu beweisen und ihre Ärzte auch ein bisschen zu fordern. Ja, ich mache die Sendung sehr gerne. Außerdem bringt sie mich dazu, dass ich mich wirklich auf dem neuesten Stand der Medizin halte. Es ist eben so, dass die Patienten doch in vieler Hinsicht, manche wollen ja auch nur Bestätigung dafür, dass das, was ihnen ihre Ärzte raten, okay ist. Ja, manche sind halt ein bisschen verunsichert auch durchs Internet. Sie wissen ja, wenn man da zu irgendwelchen Sachen herumklickt, dann ist man erstens mal beim zweiten Klick schon im Warenkorb. Und das andere ist, dass da teilweise auch ziemlich idiotische Diagnosen und Ratschläge und so herum sind. Und das muss man mit Patienten diskutieren, denke ich, als Arzt. Und da die Ärzte dazu zu wenig Zeit haben, wenden sich halt manche Patienten an uns. Was wir aber wissen, dass nicht nur die Patienten, die anrufen in diesem Gespräch, interessiert sind, Auskünfte zu bekommen, sondern dass das Ganze eben eine sehr weit und sehr viel gehörte Sendung ist, weil eben diese Art der Kommunikation und das, was die Patienten erzählen und was man ihnen wieder rät, das hat offensichtlich auch einen ziemlich hohen Informationsgehalt.
Und woher nehmen Sie die Geduld? Auf jedes Aber wieder zu beharren und zu sagen, ja, da müssen Sie aber das doch bedenken und ich habe Ihnen doch gesagt.
So sind Patienten manchmal. Das habe ich alles gelernt in meiner Praxis. Überhaupt meine ganze Kommunikation von teilweise ja sehr komplexen Dingen, aus denen die Medizin und aus denen auch der Körper besteht, die in eine Sprache zu bekommen, die verstanden wird und gleichzeitig mitzukriegen, hat der Patient, der mir gegenüber sitzt, hat er das auch wirklich verstanden oder nicht? Wenn dann so ein leerer Blick kam, das war schon mal in der Praxis so, dann wusste ich, der driftet ab, weil er es nicht kapiert. Es liegt aber an mir, es ihm so zu erklären, dass er interessiert ist und dass er es versteht. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, denke ich.
Im Radio gibt es ja den Vorteil, eventuell den Vorteil, dass dann auch noch jemand dabei ist, die Moderatorin, ja, und die Leute, die die Anrufer filtern, die dann auch schon mal sagen, so, den stellen wir nicht durch und jetzt ist aber mal Schluss hier und jetzt kommen noch andere dran. Das haben Sie in der Praxis ja nicht. Da müssen Sie also auf jeden Fall fertig werden mit
teilweise auch sehr schwierigen Patienten, vollkommen richtig, ja.
Steckt dahinter ein Sendungsbewusstsein, dass Sie die Geduld nie verlieren?
Ich habe sicher in meiner Praxis auch mal die Geduld verloren, ganz sicher. Und gesagt, so, also jetzt reden wir das nächste Mal weiter, Wartezimmer ist voll oder so. Da waren bestimmt auch solche Situationen. Aber Sendungsbewusstsein ist bei mir nicht. Das ist einfach die pure Lust A an Medizin, naturwissenschaftlich, B an Menschen und C an der Kommunikation, an dem mit einem Menschen umgehen können und etwas vermitteln können?
Da werden ganz schwere Fragen zum Teil gestellt. Also Psychokardiologie war ja das Thema.
Und also die Beziehung, um das auch deutlich zu machen, die Beziehung zwischen Herz und Seele. Oder und Geist, genau. Seele und Herz.
Ja. Und da wurde natürlich ganz schnell die Frage nach dem sogenannten gebrochenen Herzen gestellt. Sie haben das bejaht, dass es das gibt.
Es gibt eine Situation, in der, die heißt jetzt auch ganz offen Broken Heart Syndrome, also Syndrom des gebrochenen Herzens, weil es offensichtlich Situationen für Leute gibt, wo sie eine große Angst oder eine plötzliche Situation, mit der sie nicht fertig werden, wo die dazu führt, dass sie Symptome haben, die bedrohlich sind, die einem Herzinfarkt sehr ähnlich sind. Inzwischen weiß man aber, dass nicht so wie bei einem Herzinfarkt, wo die herzversorgenden Arterien, die Koronararterien irgendwo verstopft sind, kein Blut mehr zum Herz kommt. Das ist es nicht, sondern die Ausschüttung von wahnsinnig vielen Stresshormonen, vor allem Adrenalin in der Situation, dann später auch Cortison, führt dazu, dass das Herz in eine Schockstarre gerät, weil die winzig kleinen Arterien, die die Herzmuskel dann im Muskel sozusagen versorgen, die machen zu und das Herz erweitert sich, vor allem die linke Herzkammer, wie ein Ballon. Am Anfang hat man gar nicht gewusst, was man damit tun soll. Die Japaner haben das Takotsubo-Kardiomyopathie genannt. Takotsubo ist die japanische Bezeichnung für ein Gefäß, mit dem man Tintenfische fängt. Also ein rundes Gefäß mit einem ganz engen Hals oben, wo die Tintenfische rein, aber nicht mehr rausgehen sollen. Und so sieht da das Herz aus im Röntgenbild.
Sie haben also naturwissenschaftliche Erklärungen für ein Problem, was aber seelisch motiviert ist.
Genau, weil eben als Beispiel auch dafür, dass Seele und Herz ganz eng zusammenhängen. Früher hat man ja gedacht, dass die Seele sowieso im Herzen wohnt. Gibt es auch also viele schöne Gedichte darüber, sehr klar. Aber seitdem wir wissen, dass die Seele und die Persönlichkeiten alles im Gehirn wohnt und nicht im Herz, hat man festgestellt, dass dennoch eine ganz enge Beziehung da besteht. Durch Hormone, durch Nervenverbindungen natürlich. Und dass jemand, also als Beispiel nenne ich immer das, was im New England Journal of Medicine da gekommen ist, eine Lehrerin, ganz normal, gesund, die eine furchtbare Auseinandersetzung mit dem Vater eines ihrer Schüler hatte. Und der wurde also fast handgreiflich und sie hat einen wahnsinnigen Schreck gehabt, hat sich hinterher miserabel gefühlt, hat sich dann kurz hingelegt, war aber auch am Abend noch irgendwie in einer Schocksituation und ihr Mann hat dann einen Notarzt geholt und der hat sie sofort in die Klinik bringen lassen, Verdacht auf Herzinfarkt. Und weil der Blutdruck war auch ganz runter und so. Und da hat man eben das festgestellt. Und daher weiß man, dass es eben diese Situationen gibt, wo Menschen sich so aufregen, dass der Körper verkehrt reagiert.
Und Sie haben zu dieser Frau gesagt, gehen Sie nicht zum Psychiater, gehen Sie zum Kardiologen.
Zunächst mal habe ich gesagt, gehen Sie erst mal zum Kardiologen. Und wenn der alles in Ordnung findet, weil das, da war es ja vorher schon mal offensichtlich, wenn ich mich recht entsinne an die letzte Sendung, und hat nichts gefunden, aber da kann man natürlich schon noch ein bisschen mehr untersuchen. Und dann, wenn er nichts findet, dann kann man natürlich zum Psychiater, zum Psychotherapeuten gehen und schauen, dass man eine Art von weniger starken Reaktionen bekommt, wenn man in einer solchen Situation ist. Also man kann es aufarbeiten.
Sind Sie mehr der Typ Ärztin, die körperlichen Dinge stärker betont und dem mehr Gewicht beimisst oder mehr diejenige, die sagt, hey, das hat seelische Ursachen, da müssen Sie dran?
Es geht ja nicht das eine ohne das andere. Wir bestehen ja aus Seele und Körper. Sie können auch bei Krankheiten, die scheinbar rein körperliche Krankheiten sind, nehmen Sie wieder so einen Herzinfarkt, wo also die Blutgefäße des Herzens verstopft sind und so. Das hat doch auch sowohl in der Entstehung des Krankheitsbildes als auch dann später, wenn der Betreffende weiß, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, das hat das Auswirkungen auf seine Seele, auf sein Leben. Also das geht immer ein Hin und Her.
Auf Ihres auch. Was hat es für Auswirkungen auf Ihr Leben, dass Sie sich bis ins hohe Alter, 85, früher war das hohes Alter, heute ja nicht mehr so. Heute werden viele Leute ziemlich alt. Ich muss vielleicht mal einfach sagen, man würde es im Leben nicht denken, dass Sie 85 Jahre alt sind.
Dankeschön.
Wie machen Sie das? Oder haben Sie ein Geheimrezept?
Ich habe kein Geheimrezept, überhaupt nicht. Ich mache das, was ich auch in dem Vorsorgebuch beschreibe. Ich bewege mich viel, was ganz, ganz wichtig ist. Ich ernähre mich gesund, aber ohne irgendwelche besonderen Präferenzen, also nicht etwa vegetarisch oder vegan, sondern ich esse alles, Schweinebraten auch, aber halt gebremst, sagen wir mal so, eher in Richtung so einer Mittelmeerküche. Was mache ich denn noch?
Sie arbeiten immer noch.
Ich arbeite, ja, ich lerne immer. Ich muss ja auch lernen, weil man hat ja immer ein bestimmtes Thema für diese Sendung jetzt, für dieses Gesundheitsgespräch, was ich ja schon seit 15 Jahren mache. Und die Medizin schreitet ja unheimlich schnell voran. Und man muss, wenn man sich da in einer Live-Sendung wirklich an das Mikrofon setzt, muss man schon einigermaßen die Sache im Kopf haben. Das heißt, ich bin gezwungen zu lernen. Ich lerne sehr gerne. Und ich habe immer gern gelernt in meinem Leben. Ja, einigermaßen Schlaf. Ich habe nie geraucht, auch wichtig. Doch, ich habe mal geraucht, mit 14 Jahren. Aber nicht lange, vielleicht ein halbes Jahr, habe ich es wieder aufgegeben. Und ich habe gute Gene, das kommt dazu, ganz sicher. Meine Mutter ist 93 geworden, meine Großmutter ist 93 geworden. Und die waren eigentlich hellwach bis zum Schluss.
Sehr beruhigend mit solchen Aussichten. Ich komme mal darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Sie haben mehrfach im Leben die Rollen gewechselt. Sie waren eine berühmte Schauspielerin.
Ich habe angefangen mit Medizin, mit 17 Jahren. Das war so Nachkriegszeit, ja, mehr oder weniger noch. Und man konnte also...
Da konnte man mit dem Notabitur anfangen zu studieren.
Sozusagen. Das ging alles so durcheinander. Man konnte also relativ schnell Abitur machen. Und ich habe dann sofort angefangen, Medizin zu studieren. Und nach dem ersten Semester hat mich dann eine Fotografin auf der Straße angesprochen und gesagt, ob ich nicht Lust hätte, in einem Film zu spielen. Ich sei genau der Typ, den die da suchen.
Und das haben Sie ziemlich erfolgreich, ja, wie viele Jahre, 15 Jahre?
20.
20 Jahre lang gemacht. Mhm. In 70 Filmen haben Sie gespielt. Sie waren dabei bei der Gründung eines Filmgenres des Italo-Westerns mit, von Sergio Leone.
Ja.
Für eine Handvoll Dollar haben Sie mitgespielt. Und dann haben Sie Des Teufels General.
Das war vorher noch,
ja. Mit Kurt Jürgens. Dafür haben Sie auch einen Filmpreis bekommen.
Ja.
Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, Sie haben Schauspielerin ja nicht gelernt.
Nein, nein, überhaupt nicht. Auch nicht mal sprechen gelernt und so. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, diese ganze Zeit ist für mich eine, ja, Teil meiner Biografie natürlich. Aber ich habe da sehr vage Erinnerungen dran. Das alles ist für mich nicht so wichtig gewesen. Das ist ja das Komische. Ich wollte immer Ärztin werden. Und ich habe auch diese ganzen 20 Jahre, in denen ich Filme gemacht habe, die habe ich genossen, weil vor allem auch, weil man damals eben noch nicht so einfach in der Welt herumreisen konnte. Ich aber schon. Ich war in Thailand, habe einen Film gemacht. Ich war in Südafrika. Ich war also in Hongkong. Wer hatte das damals schon? Und in Frankreich und in Hollywood und überall. Und das ist wirklich das, was mich nach wie vor begeistert, wenn ich an diese Zeit denke. Die Konfrontation oder die Möglichkeit, andere Länder zu sehen. Alles andere an den Filmen, das war ein gewisser Spaß. Manchmal habe ich ja auch wirklich scheußliche Filme gemacht, also lächerliche Filme gemacht.
Ja, so. Wirtschaftswunderartigkeiten. Ja, so wurden sie manchmal bezeichnet. Aber auf jeden Fall waren sie sowas wie eine Spezialistin im heiteren Rollenfach. So in den 50er Jahren. Die 50er Jahre waren geprägt vom Vergessen der Nazizeit.
Richtig.
Und das Heitere war halt gefragt. Ja. Die Landärztin ist so ein Film.
Ja, die Landärztin war wieder ein bisschen anders. Die wurde dann später sogar ein Studienobjekt an der Uni Frankfurt in der Soziologie, weil die gezeigt hat, wie inzwischen die Frauen doch anders wahrgenommen werden und diese Art der Emanzipation und der Respekt gegenüber Frauen sei durch diesen Film also irgendwie gefördert worden. Aber sonst waren die Filme eher, ja, seicht, sagen wir mal.
Sie haben auch mal gesagt, Sie haben gar nicht gespielt. Sie waren einfach nur da.
Na, ich habe schon gespielt, aber halt im Rahmen meiner persönlichen Gedanken und Gefühle. Und ich hatte keinerlei Handwerkszeug, nicht? Ich habe aber
es hat offensichtlich gereicht für das, was damals gefragt war.
Aber für Filme reicht das sehr oft. Es gibt sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die fabelhaft in den Filmen sind, was ich gar nicht so war, aber die großartig sind, obwohl sie eigentlich nicht besonders spielen. Also ich habe das immer wahnsinnig bewundert, wenn ich mit Bühnenschauspielern zusammen solche Filme gemacht habe, wie die sich vorbereitet haben und wie die dann sozusagen ihr Handwerkszeug leuchten ließen. Das war für einen Film gar nicht immer so ganz toll, ja. Wenn sie natürlich eine Rolle spielten, die nichts mit ihnen zu tun hatte, ja. Aber so normalerweise kann man mit guten Kameras, guten Kameraleuten, einem guten Regisseur, kann man da ziemlich weit kommen, auch heute noch.
Sergio Leone ist ein toller Regisseur gewesen. Haben Sie gesagt, warum? Was fanden Sie an ihm bewundernswert?
Sergio Leone war ein Verrückter, muss man schon sagen. Der war besessen vom Film. Der hat auf eine ganz erstaunliche Weise das auch von seinen Schauspielern bekommen, was er wollte. Und er hat es ja nicht immer leicht gehabt, vor allem bei diesem ersten Film für eine Handvoll Dollar, weil er ganz wenig Geld nur hatte. Da haben die Leute damals noch nicht dran geglaubt, dass so Spaghetti-Western überhaupt was einbringen. Und er konnte sich auch nicht den Hauptdarsteller oder einen der Hauptdarsteller leisten, die damals großartig waren und in aller Munde und so. Und da hat er eben aus Amerika diesen B-Picture-Cowboy-Typen Clint Eastwood geholt.
Der war an Ihrer Seite.
Der war an meiner Seite und gibt eine Episode, die erzählt wird, wie Sergio Leone Clint Eastwood in Rom am Flughafen abgeholt hat, als der zum ersten Mal da ankam. Und man hat ihn dann später gefragt, was haben Sie sich denn gedacht, als der Clint Eastwood so auf Sie zukam? Dann hat Sergio gesagt, ja, ich weiß noch, ich habe mir gedacht, jetzt weiß ich, was Michelangelo gefühlt hat, als er vor dem Carrara-Marmorblock stand, aus dem er mal diesen David schnitzen wollte.
Also den fand er ganz besonders schön.
Er fand ihn Rohmaterial. Und er wollte daraus diese Figur, die ihm vorschwebte, gestalten.
Und Sie, was haben Sie gedacht?
Als ich den gesehen habe, ja, es war ein netter, sehr höflicher Schauspieler, der sich nicht so wie manche andere Schauspieler als Mätzchenmacher und ich bin der Größte oder so irgendwie geriert hat, sondern der eher verschlossen war. Wir haben dann zusammen auch, also wir alle Schauspieler zusammen in Madrid, in diesem Apartmenthaus Torre de Madrid, hatte jeder ein Apartment, gewohnt und abends oft zusammengesessen im Sommer und noch ein Glas Bier oder Wein getrunken und so. Und da sagte der Clint Eastwood damals schon mit 32 Jahren, ich weiß ganz genau, ich werde mal Regie machen, ganz sicher. Und mit dem Sergio hat er sich, glaube ich, sehr gefetzt manchmal, weil der Sergio wollte genau das, was dann später auch rausgekommen ist. Und der Clint Eastwood ist eher so ein, ja, geradeaus Typ. Ist er ja heute auch noch.
Und Sie, haben Sie damals auch schon drüber nachgedacht, dass Sie später mal was anderes machen wollten?
Ich habe immer nur nachgedacht drüber, wie ich wieder zur Medizin komme. Die ganze Zeit.
Und die Zeit der Schauspielerin, Sie haben gesagt, das war für Sie auch eine wunderbare Gelegenheit, die Welt kennenzulernen. Ja, ja. War das ein Nachholen von Dingen, die Sie in der Nazizeit vermisst haben? Hatte es mit Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der eigenen Familie, hat sowas gegeben?
Also ich hatte insofern großes Glück. Auf der einen Seite Pech. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, haben sich scheiden lassen. Da war ich noch 4 Jahre alt. Mein Vater ging dann nach Südafrika. Das heißt, meine Mutter war alleinerziehend. Und meine Mutter hatte viele jüdische Freunde. Und zwar sehr, sehr gute jüdische Freunde. und hat teilweise Hypotheken aufs Haus genommen und Geld zusammengekratzt, um denen noch die Ausreise zu ermöglichen. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einer Atmosphäre des eben Nicht-Nazitums. Und das ist natürlich ein unglaubliches Glück. Ja.
Also Sie hatten nicht dieses Bedürfnis nach Vergessen und heile Welt.
Und ich war ja
wie die Filme, die das repräsentiert haben. Ne?
Ja, wie alt war ich, als der Krieg aus war? 14. Ja. Und das heißt, ich habe den Krieg und meine Kindheit sozusagen in dieser Zeit des Dritten Reichs verbracht. Aber alles, mit 14 ist man ja noch nicht gefestigt in irgendeiner Weise. Ich saß dann nach der Schule immer im Amerika-Haus. Ich habe damals schon eine große Affinität zur amerikanischen Kultur gehabt. Es gab ja auch diesen amerikanischen Sender, AFN, American Forces Network, wo man also die neuesten Schlager und natürlich irgendwelche tollen Leute hören konnte. Und im Amerika-Haus habe ich Bücher gelesen. Das heißt, ich bin sehr stark von der amerikanischen Kultur dieser Zeit geprägt worden als junges Mädchen. Und dann, als ich Filme gemacht habe, war es eigentlich, erstens mal konnte ich da schon ganz gut Englisch, auch aus diesem Grund. Und dann war es eben, ja, diese Möglichkeit, die Welt zu sehen, das war schon ein starkes Bedürfnis, weil man natürlich total eingesperrt war in diesem Dritten Reich.
Der Glanz des Filmgeschäfts, war das eine Verführung? War es überhaupt Glanz oder war es Stress?
Ich habe den Glanz nicht so wahrgenommen. Ich habe, das klingt sehr komisch heute, aber auch die Tatsache, dass ich da als 18-Jährige auf große Filmfestspiele dann später eingeladen wurde, als 20-Jährige, ich habe das alles als folgerichtig, normal, ist halt so und so. Ich war nie ein Star in dem Sinne und ich habe mich auch nie als Filmschauspielerin oder so ernst genommen. Das war ein interessantes Hobby. Ich habe das Studium unterbrochen, Gott sei Dank, nach dem Physikum. Das habe ich gerade noch geschafft. Unterbrochen, weil ich gedacht habe, das geht jetzt 2-3 Jahre ganz gut. Kann viel sehen, interessante Arbeit. Filme machen ist ja interessant, ist was Kreatives. Und dann gehst du wieder zurück an die Uni. Und aus diesen 3 Jahren sind halt auch 20 geworden. Ne?
Und in der Zeit sind Sie aber auch schon Mutter geworden.
Ja.
Wie haben Sie das vereinbart? Sie waren verheiratet mit einem Arzt,
richtig.
Haben 2 Kinder bekommen.
Ja, und das war natürlich schon schwierig. Ich glaube, das ist heute genauso. Wenn jemand voll berufstätig ist, ist es schwierig, die Art von Mutter zu sein, die man sich vielleicht mal gedacht hat, dass man sie gerne wäre. Und natürlich, wenn ich mal in Hongkong war, 6 Wochen und so, dann hat mein Mann, Gott sei Dank, damals die Kinder voll übernommen und ich hatte reizende Kinderschwestern. Also ich glaube, sehr stark gelitten haben die Kinder nicht. Aber ich will nicht behaupten, dass ich da nicht auch einiges schuldig geworden bin, ihnen gegenüber, den Kindern.
Hm. Frau Koch, wenn Sie sich entspannen, gehört dazu auch Musik hören? Wenn ja, was hören Sie da? Haben Sie einen Wunsch?
Klassik, meistens, also fast nur Klassik. Und mein Mann Peter Hamm ist ja auch sehr, sehr interessiert an Musik und war ja auch im Bayerischen Rundfunk, also nicht zuständig für Musik, aber hat auch sehr viel gemacht. Und wir sind befreundet mit Alfred Brendel, dem wunderbaren Pianisten. Und es wäre schön, wenn wir von ihm was hören könnten und vielleicht etwas aus den Années de Pèlerinage von Liszt, das Valet d'Obermann.
Valet d'Obermann von Franz Liszt, gespielt von Alfred Brendel. Hier im Gespräch mit Marianne Koch. Dann kam der große Wechsel, der Anlass.
Der Anlass war, dass ich genug hatte von der Filmerei und dass ich einfach wusste, das ist jetzt der so ungefähr letztmögliche Termin, wo die mir noch erlauben, an der Uni München weiterzumachen. Das hat der Dekan dann auch bestätigt, aber er hat gesagt, Sie haben das Physikum, Sie können sofort in die klinischen Semester gehen, was ein bisschen komisch war natürlich, weil ich 20 Jahre nichts mit Medizin zu tun hatte und natürlich wahnsinnig viel vergessen hatte, was man dann aber schon auch wenigstens in großen Teil nachholen konnte. Das war der Anlass. Mhm. Und dann ging bei mir auch im Privatleben alles durcheinander.
Das heißt, Trennung von Mann.
Trennung von Mann, Scheidung, neue Liebe, neue große Liebe. Also das Ganze, mein ganzes Leben hat sich halt umgekrempelt.
Und die neue große Liebe, wie lange hat die gehalten?
Bis heute. Gott sei Dank.
Die neue große Liebe hat bis heute gehalten. Und war das eine schwierige Zeit? Ich stelle mir vor, als Schauspielerin ist man auch in gewisser Weise Teil des öffentlichen Lebens und private Tragödien, solche Umbrüche werden dann auch öffentlich mit verhandelt. Dann kommt zum Herzschmerz noch dazu, dass sie auch noch öffentlich behandelt werden.
Das stimmt. Es war damals, Gott sei Dank, noch nicht so schlimm, wie es heute ist mit den Medien und so. Aber es waren auch Reporter vor der Schule meiner Kinder und haben die abgefangen und befragt. Also solche Dinge gab es schon auch. Aber ich habe das komischerweise gar nicht als so traumatisch in Erinnerung, weil ich damals viel zu, ja, man kann ruhig sagen, euphorisch war, jeden Tag in der Früh, sehr früh, in die Vorlesungen zu gehen. Die Chirurgievorlesung war immer schon um 8 Uhr, was natürlich schwierig war, aber trotzdem mit reinfahren vom Starnberger See nach München an die Uni und so. Aber ich war so froh, das geschafft zu haben, diesen Ausstieg vom Film und dann wieder da zu sein, wo ich eigentlich sein wollte, dass ich diese Zeit mit allen Schwierigkeiten und so als gar nicht so schlimm in Erinnerung habe.
Wie alt waren Sie genau?
40.
Komisches Gefühl, mit 40 neben 22-jährigen Studenten in der Vorlesung zu sitzen.
Für die vor allem. Ja, die haben mich sicher als alte Kuh empfunden, klar. Und ja, ich bin damals sehr bekannt gewesen. Also man ist schon als bunter Hund da in die Uni gegangen, das stimmt schon. Aber es hat eigentlich nicht sehr lange gedauert. Dann haben diese jüngeren Kollegen auch gemerkt, dass es mir wirklich ernst ist. Und dass ich genauso zittere vor den Prüfungen und alles wie die auch. Das war eine Sache von ein paar Monaten, dann war ich da vollkommen akzeptiert.
Konnten Sie mit 40 dann nach dieser langen Pause in einem ganz anderen Leben schnell wieder gut lernen? Das ist ja auch Training. Ich stelle mir vor, es ist dann hart erst.
Also man muss ja beim Film auch einiges lernen, nicht? Also zum Beispiel Texte und solche Sachen. Aber ich fand sogar, dass das Lernen mit 40 einfacher war für mich. Und ich glaube, es liegt auch daran, weil man sich selbst besser kennt, weil man Erfahrungen hat, wie man Dinge, die man also wissen möchte, wissen muss, strukturiert. Man hat eine größere Übersicht, nicht nur über sein Leben, sondern auch über das, was man jetzt vor sich hat und tun muss. Und insofern war dieses wieder lernen müssen, man muss ja sehr viel lernen in der Medizin, ist ja klar, war, ich fand es nicht so schlimm.
Wie denken Ihre Kinder über Sie als Schauspielerin?
Keine Ahnung.
Haben Sie nie mit denen darüber geredet?
Also ich glaube, die Kinder haben sie immer furchtbar gefunden, aber deshalb, weil ich eben bekannt war. Kinder wollen nicht, dass die Eltern irgendwas, Anführungszeichen, Besonderes sind. Die wollen stinknormale Eltern, die so sind wie alle anderen Eltern auch. Da bin ich überzeugt davon.
Den Gefallen haben Sie ihnen ja auch weiterhin nicht getan.
Ja, doch. Also, na gut, da waren die auch schon gewöhnt an diesen Zustand, dass sie eine Mutter hatten, die halt manchmal erkannt wurde und so. Aber ich habe ja dann lange Zeit auch nach dem Studium auch an der Klinik gearbeitet und so. Also ich war dann schon eine ziemlich normale Person. mit Ausnahme halt der so Sendungen wie Was bin ich, die habe ich weitergemacht, genau, weil das eben ein nettes Team war und so.
Sie sind weiterhin in gewisser Weise schon eine öffentliche Person geblieben. Sie waren im Rateteam der Robert-Lemke-Sendung Was bin ich? Sie waren in der Talkshow 3 nach 9.
Ja.
Sie haben im westdeutschen Fernsehen eine Medizinratgebersendung gemacht.
Später, das war später. Ja.
Und
da hatte ich schon die eigene Praxis.
Ja, von der jetzigen Radiosendung haben wir schon gesprochen. Sie schreiben Bücher, Ihr Gesicht ist bekannt. Sie haben angefangen, Ratgebersendungen zu machen, als sowas noch nicht so auf allen Kanälen lief. War das eine Pioniersache? Was war das für ein Konzept damals? Warum hat Ihnen das Spaß gemacht?
Ich glaube, das muss man ein bisschen einteilen. Ich habe nicht alles gleichzeitig gemacht. Ich habe immer eins nach dem anderen gemacht, mehr oder weniger. Also nach der Filmzeit dann wirklich intensiv Medizin, auch noch den Facharzt gemacht und dann eine eigene Praxis mit jemand anderem, also eine Gemeinschaftspraxis gegründet und da wirklich intensiv gearbeitet als Ärztin.
In welchem Stadtteil von München?
Im sogenannten Glasscherbenviertel. Das heißt am Ostbahnhof, keine Schickimicki-Praxis, ja, sondern eine, wo ganz normale Leute kamen.
Kassenärztliche Praxis.
Natürlich, Kassenärztliche. Und ich habe diese Praxis dann mit 68 Jahren aufgegeben, weil man damals mit 68 keine Kassenpatienten mehr behandeln durfte und ich keine reine Privatpraxis wollte. Dafür habe ich nicht in relativ hohem Alter noch Medizin fertig und gemacht und studiert, um dann meinen lieben Patienten sagen zu müssen, hört mal zu, ihr könnt jetzt nicht mehr kommen, ich nehme jetzt nur noch Privatpatienten. Das ging wirklich nicht. Also da habe ich es aufgehört und dann kam erst die ganze journalistische Sache.
Wo ist die Verbindung zwischen der Ärztin und der medialen Ärztin?
Erst dann, als ich die Praxis aufgegeben habe. Also ich habe vorher schon, Sie haben recht, ich habe vorher schon Medizinmagazin gemacht, war einmal im Monat in Köln, diese Sendung im WDR. Aber dann, als ich die Praxis aufgegeben habe, habe ich natürlich Angst gehabt, in ein tiefes Loch zu fallen. Keine Patienten mehr, keine Tätigkeit mehr als Ärztin, die ich so geschätzt habe. Und dann habe ich sofort angefangen, Bücher zu schreiben. Und aus diesem Bücherschreiben ist eben dann eigentlich ganz automatisch auch sind andere Dinge dazugekommen. Man hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da bei 3 nach 9 mitzumachen. Es war für mich vollkommen neu. Ich habe mich nicht als Journalistin gesehen in dem Sinne. Aber das war ja sowieso eine ganz schräge Sendung damals. Nicht mehr so wie heute. Heute sehr brav. Damals war das richtig so
frech,
pioniershaft frech, ja. Nicht unbedingt sehr korrekt in vieler Hinsicht, aber es hat unheimlichen Spaß gemacht. Auch mit dem Wolfgang Menge, der ja ein begnadeter Frager war, der die verrücktesten Dinge da mit den Patienten, sage ich schon.
Das ist eine Prägung.
Ja, der die verrücktesten Dinge mit den Gästen da angestellt hat, nicht mit dem Schneider der englischen Königin, hat er gesagt, so, jetzt sind Sie hier. Jetzt wollen wir die Maße der englischen Königin aber wirklich wissen. Und solche Dinge hat er gemacht. Ne?
Was glauben Sie, haben die sich davon versprochen, Sie in dieses Team zu holen? Sie waren ja schon
noch bekannt. Ja, ich war noch bekannt. Das schon.
Es war Ihre Bekanntheit.
Ich glaube, es war die Bekanntheit. Und es waren da auch Verbindungen zu irgendwelchen Leuten, die mich kannten, persönlich kannten.
Oder vielleicht waren Sie ja auch damit integriert, damit Sie die Verbindlichkeit da reinbrachten, neben die Frechheit der anderen.
Irrtum. Ich war da nicht sehr verbindlich. Das kann man wirklich nicht sagen. Also hin und wieder erzählen mir Leute, das waren ja keine Patienten. Mit Patienten ist man geduldig. Aber mit Gästen, die denken, sie können da machen, was sie wollen, da kann man schon ganz schön hart sein. Ich habe zum Beispiel in der allerersten Sendung, in unserer allerersten Sendung, habe ich als Gast den Maler Padua gehabt. Das war eine Größe in der Nazizeit. Der hat diese ganzen Göring und rauf und runter hat er gemalt, ja, auf seine Art. Und nach dem Krieg fand er da nichts dabei, sich wieder jetzt mit anderen Personen zu befassen. Also das, was ja eigentlich auch ganz logisch war. Und dann habe ich mich schon getraut.
Was? Ja.
Ja, ihm das mal ein bisschen, ihn zu befragen, was er sich eigentlich dabei denkt. Er war ein Nazi, hat die ganzen Nazi-Größen gemalt. Mhm. Und jetzt tut er so, als sei nichts geschehen, oder wie? Also solche Sachen habe ich dann schon gemacht.
Also sind Sie schon auch stolz drauf, dass Sie nicht nur immer die perfekte, liebe, schöne.
Ja, das bin ich nicht. Das stimmt. Bin ich nicht.
Wann können Sie rabiat werden? Können Sie das?
Also, ich denke, das könnte politische Gründe haben. Bei großen Ungerechtigkeiten. Und wenn, das letzte Mal, als ich rabiat wurde, war, als ich technisch irgendwas nicht hinbekommen habe bei unserem Fernseher. Da kann ich ausrasten. Ich bin technisch so einigermaßen begabt, aber das habe ich einfach nicht geschafft, den wieder zum Gehen zu bringen. Und dann raste ich mal für 2 Minuten aus.
Die Gesundheitspolitik, ist das zum Beispiel auch ein Anlass, wo Sie deutlich werden können?
Nein, also ich habe ja längere Zeit bei der Deutschen Schmerzliga mitgemacht und war da teilweise auch mit Berlin im Gesundheitsreferat, beziehungsweise bei einer Petition wurde ich da also eingeladen und gehört. Ich habe da schon auch ein bisschen mitgemischt, gerade in der Schmerzliga, wo es eben darum geht, dass Menschen mit starken chronischen Schmerzen besser geholfen werden muss in Deutschland. Es hat sich ja auch sehr viel getan, nicht nur wegen mir, sondern weil da eben viele an einem Strang zogen. Und es ist so, dass Schmerztherapie jetzt ein Pflichtfach für alle Medizinstudenten ist, genauso wie Palliativmedizin inzwischen erst ein Pflichtfach ist. Also da konnte man schon auch ein bisschen mithelfen.
Aber keine Wut auf die von Ihnen eben auch gerade sogenannte 5-Minuten-Medizin?
Ich kriege manchmal Wut, wenn die Leute erzählen, dass sie bei den Ärzten einfach keine Chance haben, irgendwas zu sagen, was ihnen wichtig ist. Oder zu diskutieren, wenn sie das Gefühl haben, da werde ich nicht ernst genommen oder ich habe trotzdem Schmerzen oder so irgendwie. Da kriege ich schon Wut, obwohl ich weiß, dass die Mehrzahl meiner Kollegen natürlich prima sind mit den Patienten.
Aber es wird ihnen schon schwer gemacht, viel Zeit mit ihren Patienten zu verbringen.
Ja, natürlich.
Weil es nicht bezahlt wird.
Sie sagen es vollkommen richtig, weil es nicht bezahlt wird. Und das ist schon ein Grund, dass man da also intervenieren müsste. Uns wird ja auch immer wieder versprochen, nein, wir machen die sprechende Medizin, wir sehen ein, das ist eine Primärtugend des Arztes, wir werden dafür sorgen, dass die wieder bezahlt wird. Nichts passiert. Und da kann man sich mit Recht aufregen, denke ich.
In Ihrem Buch Körperintelligenz heißt es, dass Gesundheit eben nicht der Anspruch des Einzelnen gegenüber der Allgemeinheit ist, nach dem Motto, die Gesellschaft schuldet mir Gesundheit. Diese Haltung, denke ich, sind Sie sehr oft begegnet und manchmal wird es dann auch personalisiert, dass eben der Arzt schuldet mir Gesundheit und wenn der mir nicht helfen kann, ist er ein schlechter Arzt. Haben Sie das erlebt, diese Haltung?
Die Haltung gibt es immer wieder. Im alten China sind die Ärzte geköpft worden, wenn der Herrscher krank wurde. Ja? Aber es gibt schon auch Leute, die tun alles, um ihre Gesundheit zu ruinieren und denken dann, jetzt gehe ich mal zum TÜV und gehe mal zum Doktor und lass mich wieder sozusagen rund erneuern. Das geht natürlich nicht, weil da viele Strukturen im Körper eben auf immer geschädigt sind. Und deswegen auch dieses Vorsorgebuch. Die Leute müssen einfach mehr auf ihren Körper hören und mehr wissen auch darüber, wie sie sich vor Krankheiten schützen können. Man weiß heute, das sind also ganz große Studien international, dass ungefähr 30% aller Krebskrankheiten durch die richtige Lebensweise und auch durch die rechtzeitigen Vorsorgeuntersuchungen nicht sein müssten.
30% bleiben noch.
Also 30%, 70. Das heißt, bleiben noch 70. Gut, da ist es unvermeidlich. Ja. Aber 30% ist doch wahnsinnig viel.
Ja. Nicht? Aber die Idee, dass Schmerz, Leid, Krankheit nicht funktionieren, eben auch zum Leben gehören, die ist doch inakzeptabel für viele. Was machen Sie dann?
Das darf man nicht verwechseln. Selbstverständlich gibt es Leid, Schmerz, Unglück, alles das. Und ganz viel ist eben nicht vermeidbar. Aber als Arzt müssen Sie natürlich versuchen, das, was in Ihrem Fach sozusagen passiert bei den Menschen, dass das wenigstens nicht unbedingt negativ ist, sondern dass die Leute ein bisschen Gefühl für ihren Körper bekommen und auch eine Verantwortung für ihren Körper übernehmen. Das ist das, was Sie da zitiert haben. Es geht nicht, dass wir alle sagen, ich tue jetzt, was ich will, ich rauche, ich gehe pro Tag keine 500 Schritte, ich werde dick und fett und egal, der Doktor wird schon wieder richten. Das geht nicht. Das geht nicht. Man muss schon selber auch ein bisschen Initiative haben und auch Lust daran haben, auf den Körper zu hören. Und man fühlt sich ja auch ganz anders.
Ich glaube, die meisten Leute wissen das auch. Und diese, ich nenne es jetzt mal die Litanei für ein gesundes Leben, die kennen wir alle. Ernährung, Bewegung, körperlich und geistig, wenig Gift, Vorsorge. Und doch, was hindert uns so oft, das zu befolgen? Warum machen wir es alle nicht richtig?
Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Aber Sie haben natürlich recht, die Motivation, was für sich zu tun, ist eigentlich das A und O. Und ich denke, Frauen haben es da leichter, Frauen haben ein anderes Körpergefühl, also schon durch die Periode, die sie erleben, durch die Schwangerschaften, durch ihre Sorge auch für die Gesundheit ihrer Kinder. Da ist viel mehr Bereitschaft da, das weiß man auch bei den Frauen, dass sie sich vernünftig verhalten. Man muss sich ja um Gottes Willen nicht kasteien. Man soll auch nicht sich verrückt machen vor lauter Vorsorge. Es soll ja keine Sorge sein, es soll ja eine Prävention sein, also ein der Krankheit vorauseilende Maßnahme, damit die Krankheit gar nicht erst kommt. Bei Männern ist das offensichtlich immer noch sehr viel schwieriger.
Aber es sind also kleine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie sie mit ihrer Gesundheit und ihrem Leben umgehen. Und doch bleibt ein Rest an irrationaler Unvernunft.
Ja, und ich denke, wir haben auch Recht auf Unvernunft. Wir müssen nicht immer vernünftig agieren, um Gottes Willen. Ja, das wäre grauenvoll. Aber eine gewisse Verantwortung für den eigenen Körper, auch für die Art und Weise, wie wir unsere Kinder ernähren, ganz wichtig. Aber wir sollen um Gottes Willen jetzt nicht 24 Stunden am Tag uns mit unserer Gesundheit beschäftigen. Das dürfen wir wirklich nicht.
Wenn Sie persönlich gefordert waren in schweren Krisen, wie gehen Sie mit Krisen um?
Ich habe gemerkt, dass bei mir meine Arbeit eine gute stabilisierende Wirkung hat, eine sehr gute. Es ist natürlich auch die Konfrontation mit dem Leben anderer, denen es viel schlechter geht. Das können Patienten sein, das können natürlich auch, ich weiß nicht, der Gedanke an Leute in Syrien oder was weiß ich. Also eine Relativierung des eigenen Unglücks gegenüber dem Unglück anderer. Das hat mir eigentlich gedanklich geholfen. Und dann habe ich einen sehr großen Freundeskreis. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste.
Jetzt muss ich auf eine Geschichte kommen, die Sie wahrscheinlich immer wieder hören, aber ich kann es auch nicht lassen. Die Frau mit der Goldkante. Das ist auch so ein schönes Bild. Sie haben in den, ich glaube, es waren die 70er Jahre, ne? Werbung für eine Gardine gemacht.
Das ging schon während der Filmzeit los, ja. 60er, 70er
Jahre. Warum eigentlich? Brauchten Sie Geld? Oder was war der Reiz?
Fragen Sie eigentlich, ich weiß nicht, Jürgen Klopp oder Herrn Gottschalk, würden Sie die auch fragen, warum der eine für Haribo und der andere für irgendein Auto und so?
Ja.
Das sind Angebote, die man schwer von sich weisen kann, weil man auch weiß, dass man mit dem Geld was anfangen kann. Und wenn man dann ein Produkt hat, was ja keineswegs irgendwie scheußlich ist oder gefährlich ist oder so irgendetwas, wie diese Gardinen in Gottes Namen, da sind dann die Hemmschwellen, das zu tun oder nicht zu tun, sind sehr gering. Dass das dann so eine Standardidee wurde, dass dieses, aber achten Sie auf die Goldkante, dass das so ein Slogan wurde, der in ganz Deutschland bekannt war wie das HB-Männchen, was da in die Luft geht oder so. Dafür kann ich nichts. Das hat halt gut hingehauen irgendwie.
Vielleicht hat es gepasst, zu ihrer Perfektion, die sie für viele Leute verkörpern.
Das habe ich nicht gemacht in der Zeit als Ärztin. Wirklich nicht. Da war alles vorbei natürlich. Ich kann auch nichts dafür, dass jetzt diese ollen Kamellen von den 70er oder 60er Jahren immer wieder mir vorgehalten werden. Als ich Ärztin wirklich wieder zurück zur Medizin ging, habe ich nichts dergleichen mehr gemacht natürlich. Absolut nichts.
Sie sind zu einer Art Spezialistin für das Alter geworden. Beherzigen Sie alle diese Ratschläge, die Sie den anderen geben?
Welche meinen Sie jetzt?
Ernährung, Bewegung, Lernen.
Das tut
keine Gifte?
Naja, keine Gifte.
Alkohol, Nikotin.
Ja, Alkohol. Ich trinke gerne Wein. Also ist nicht so, dass ich gar keine Gifte zu mir nehme. Aber ich beherzige die insofern, als ich davon überzeugt bin, dass das wirklich wichtig ist, wenn man älter wird. Ich meine, Sie wissen, dass wir eine Erweiterung unserer Lebenszeit haben, von denen unsere Großmütter nur träumen konnten. Aber Sie können nicht erwarten, dass man diese lange Lebenszeit genießen kann und also dann voll sozusagen drin ist in dieser Zeit, wenn man nicht rechtzeitig ein bisschen auf sich aufpasst. Wir wollen doch nicht 10 oder 12 Jahre länger gebrechlich sein, um Gottes Willen. Und da muss man schon rechtzeitig was tun.
Und Sie haben geschrieben, das hat mir sehr gefallen, Mut ist die wichtigste Eigenschaft des Alters.
Für das Alter.
Warum?
Weil wir doch in einer Gesellschaft leben, die Alter noch als etwas Negatives sieht. Wenn Sie mit älteren Menschen, mit alten Menschen sprechen, dann geht es sehr schnell, dass die auch von Resignation, von Diskriminierung, von diesen Dingen sprechen. Und ich denke, wir brauchen schon Mut. Erstens mal, um der Tatsache ins Auge zu schauen, dass wir auch sterblich sind und dass es eben nicht ewig weitergehen wird, sondern dass wir eines Tages sterben werden und tot sein werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man dieses Selbstbewusstsein, was man als normaler, erwachsener Mensch sich durch seinen Beruf, durch seine Familie, durch was auch immer erworben hat, dass man das nicht einfach gehen lassen sollte, nur weil man älter wird. Also man muss, wir sollten alle in der Gesellschaft auch dafür kämpfen, dass die Gesellschaft sieht, dass wir gebraucht werden. Nicht nur als Ehrenamtliche, die sich jetzt um alles Mögliche, Flüchtlinge und so weiter kümmern, sondern dass wir Teil dieser Gesellschaft sind. Und zwar ein wertvoller.
Und dann gibt es auch noch eine ganz klare Haltung von Ihnen. Sie sagen, der ganze Verschönerungsquatsch, schreiben Sie im Zusammenhang mit Schönheitsoperationen, Botox-Spritzen, Facelifting etc., das lehnen Sie ab.
Ich lehne das ab für, was heißt, ich lehne es für mich ab. Jeder kann machen, was er will, und wenn er unglücklich ist und denkt, er wird auf diese Weise glücklicher, soll es um Gottes Willen machen. Aber ich denke, wenn man älter ist und ein paar Falten hat und so, dann macht es einfach keinen Sinn, wenn man nur das Gesicht strafft und den Busen rafft und womöglich auch noch den Po irgendwo nach oben liftet. Man definiert sich doch als älterer Mensch nicht durch sein Äußeres, wirklich nicht, sondern dadurch, dass man irgendwie die ganze Person in Schwung hält, oder?
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.